Hallo zusammen, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Heute habe ich vor, mit euch über Rob Bell zu reden. Und zwar deswegen, weil Rob Bell ein Mensch ist, der mich, auch wenn wir uns persönlich nie getroffen haben, wie wahrscheinlich ganz wenige andere nur, theologisch geprägt haben. Ich würde in dieser Folge das sehr persönlich halten. Also das ist jetzt keine akademische oder so Zusammenfassung von dem, was Rob Bell glaubt oder wie Rob Bell bestimmte Dinge sieht oder so. Das überhaupt nicht. Ich möchte aber einfach erzählen, was ich in welcher Lebensphase von ihm so mitbekommen habe, was ich gelesen habe, gehört habe und so weiter und wie mich das geprägt hat. Also es ist eine sehr persönliche Folge und ja, ich hoffe, dass ihr was damit anfangen könnt. Ich habe von Rob Bell das erste Mal 2009 gehört und es kam so, ich hatte da gerade meine erste Stelle als Lehrer angefangen. Das war an der Freien Christlichen Gesamtschule in Düsseldorf und da hatte ich dann mit einigen Leuten dann mich auch unterhalten und die wussten dann, dass ich in Düsseldorf in einer Gemeindegründung angefangen hatte, die so ein bisschen anders war. Das war die Mosaikkirche und da, genau, kam dann so das eine zum anderen und dann stellte mich ein Kollege dem Uli Marienfeld vor. Der Uli Marienfeld war damals Schulleiter des Freien Christlichen Gymnasiums. Das war eine Schule des gleichen Verbundes, die war irgendwie 500 Meter weiter weg. Und zwar war das so, dass wir da so ein Grillfest hatten und dann war eine lockere Stimmung. Und dann stellte mich dem Uli vor und meinte dann so, ja, der Jason, der ist irgendwie in so einer irgendwie sehr kreativen, innovativen Gemeindegründung und ich dachte, ihr müsstet euch mal kennenlernen. Und dann kam Uli und ich so ins Gespräch und wie der Uli so ist, der meinte dann eben so direkt, ah, okay, macht ihr sowas wie Rob Bell? Und ich musste zugeben, ich hatte den Namen bis dahin noch nie gehört und dachte dann, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht, aber hier, das ist so und so das, was wir machen. Und daraus hat sich eine langjährige Freundschaft entwickelt. Dem Uli bin ich super dankbar. Es war ein ganz wichtiger Mensch für mich in meinem beruflichen Werdegang. Aber eben auch einer, der mir dann irgendwann einen Stapel von DVDs gegeben hat, nämlich die Numa-Videos. Und zwar ist das eine Videoreihe von Rob Bell, in der was, ja, wie ich finde, damals noch nicht Dagewesenes gemacht hat. Und zwar hat so Kurzvorträge, also Predigten, so 10, 15 Minuten, hat er da aufgenommen, allerdings mehr in so einem Kinoformat. Also sprich, das ist so eine Mischung aus Predigt, sort of, aber dann eben auch mit so Kurzfilm-Elementen. Also beispielsweise gibt's da, die erste Folge ist Rain. Nebenbei, man kann sich diese Numas heute immer noch auf YouTube angucken. Die gibt's da alle kostenlos. Lohnt sich tatsächlich, finde ich stark. Rain ist das erste Video gewesen und da erzählt Rob Bell, wie er mit seinem damals einjährigen Sohn irgendwie durch einen Wald im Spaziergang war und dann von einem Regenschauer überrascht wurde und wie sein Sohn dann angefangen hat, ganz schlimm zu schreien und dann hat sich Rob eben um den Trace, das ist sein Sohn, dann gekümmert und dann hat er da eben so verschiedene ja, spirituelle Gedanken mit verknüpft, sowas wie, ja, Gott kennt den Weg nach Hause und Gott würde alles tun, damit du zu Hause ankommst und so weiter. Und das wurde dann eben zusammengeschnitten mit Bildmaterial, wo Rob Bell wirklich dann mit einem Kleinkind dann irgendwie durch den Wald im Regen läuft. So, also irgendwie ästhetisch was Neues und irgendwie echt richtig, richtig stark gemacht. Also mit hoher Qualität, nicht irgendwie so billig, sondern das hatte echt Kinoqualität. Und so gab es eben mehrere Filme und das das ist schon eine Sache. Rob Bell hatte auch irgendwie eine besondere Art zu reden. Also er konnte so reden, dass man ihm einfach unglaublich gut zuhören konnte. Das kommt später auch, da hat er dann ja auch so richtige Shows gemacht, die so an so Stand-Up-Comedians erinnern, aber eben nicht nur zum Lachen, sondern tatsächlich mehr auch mit so spirituellen Inhalten. Und da hat er auch 1,5-2 Stunden reden können und ich habe das Gefühl, man setzt sich hin und man hört dem einfach 2 Stunden zu und es ist in keiner Weise so, dass es irgendwann mal so einen Durchhänger hat. Also riesen Sprachtalent, ein Mensch, der unheimlich gut predigen konnte auch. Und es war neu. Diese Videos habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, so als Vorbereitung. Und fand das eben auch spannend, dann nochmal zu sehen, jetzt ist es ja, weiß nicht, 15 Jahre danach, knapp 15 Jahre danach. Wie sehe ich das heute? Und ich merke, ich kann immer noch diese Ästhetik absolut feiern. Und es ist einfach auch spannend, Rob Bell war damals einfach deutlich jünger. Und die Frisuren da, oh mein Gott, das ist krass. Also damals eben in den frühen, was wird das gewesen sein, frühen 2000ern irgendwann, hat es eben auch schon diesen wasserstoffblonden Look gegeben und das hat er auch mitgenommen. Faszinierend. Großartig. Aber das war eben von den Inhalten her, fand ich, war das auf eine Weise schon noch evangelikal, würde ich sagen. Also es war auch mit meiner damaligen Spiritualität, mit meinem damaligen Glauben, war das schon ja in Kontakt zu bringen. Das war anschlussfähig. Aber es war schon auf der anderen Seite auch etwas, wo ganz viele neue Impulse gekommen sind. Das, was zum Beispiel anschlussfähig war, war tatsächlich seine Sexualethik damals. Ich würde sagen, das war stramm evangelikal. Aber er hat das in einer Art und Weise gemacht, wo ich mir heute denke, ich wünschte mir so, dass dieser Style, diese Haltung auch stärker in evangelikalen Kreisen Fuß gefasst hätte. Ich habe das Gefühl, dass das, was er da gemacht hat, leider sich nicht durchgesetzt hat. Es gibt da dieses Video Flames, da spricht er davon, dass es im Hebräischen 3 unterschiedliche Worte für Liebe gibt. Das eine eher freundschaftlich konnotiert, das andere hat was mit Commitment, mit Verbindlichkeit zu tun und das dritte eben mit Erotik. Und in diesem Video erzählt er über diese unterschiedlichen Arten von Liebesbegriffen und das Bildmaterial ist aber wie er mit 2 Kanistern voll mit Benzin oder so, dann durch so eine Landschaft geht und dann zu einem großen Haufen mit Baumstämmen kommt und danach hochklettert, das sind irgendwie, weiß nicht, 4-5 Meter klettert er da hoch, gießt dann diese Kanister aus, klettert wieder runter und setzt das Ganze dann in Brand. Und die Idee ist, dass er eben sagt, dann wenn diese unterschiedlichen Arten von Liebe, Verbindlichkeit, Freundschaft und Erotik zusammenkommen, dann entfacht eben dieses Feuer in einer extrem starken Art. Und ansonsten kann Feuer eben ausgehen. Das war so die Idee. Wo ich sagen würde, ist eine recht konservative Sicht auf Liebe, damals noch, aber in einer Art und Weise dargestellt, die eben nicht mit Scham, mit Druck, mit Schuld oder sowas verbunden ist, sondern die positiv ist und die inspirierend ist. Das muss ich sagen, im Nachgang gefällt mir wirklich gut, dass er das darüber gebracht hat. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, da hat er eine Art und Weise der Ansprache gefunden, wo ich denke, ich wünschte mir so, dass sich viele Leute das heute noch angucken und denken, ja, so eine Art könnten wir das vielleicht heute auch machen. Eins meiner Lieblingsvideos ist tatsächlich Rhythm. Das spielt von dem Bildmaterial her in so einer Art Theater. Das ist ein großes Veranstaltungsgebäude, recht edel, eine riesige Bühne. Und auf der Bühne sind dann aber ist ein Orchester, ist da aufgebaut, ein E-Piano, ein Schlagzeug. Und dann fängt dieser E-Piano-Mensch fängt an, in einer sehr smoothen, sehr getragenen Art, da ja so ein Motiv mit so einem Fender Rhodes da einzuspielen, was einfach einen sehr geilen Groove hat. Und nach setzen immer mehr Instrumente ein, bis das eben dann nach 10 Minuten Video einfach ein riesiges Volumen an, ja, sehr getragenem Groove, aber sehr, ja, einnehmend. Das ist ein ganz, ganz toller Song, der da eingespielt wird. Und währenddessen sieht man dann eben immer wieder eingeschnitten, wie Rob irgendwo auf so einem Zuschauer sitzt, dann sitzt und übers Leben und über Gott nachdenkt. Und das, was er da einbringt, ist diese Idee, dass manchmal Gott als etwas gilt, was ganz, ganz weit weg ist und von Zeit zu Zeit hier eingreift. Und dass dann aber Menschen Gott für Dinge bitten, wie, was weiß ich, wie ein Parkplatz oder sowas. Und wo er eben diese Spiritualität kritisiert, die Gott nur für bestimmte Momente erfragt, aber eben, dass Gott nicht so eine konstante Realität im Leben ist. Und das macht er dann aber eben deutlich, Gott ist mehr wie ein Musik, wie ein Song. Und es geht darum, dass du in Tune bist, dass du in diesen Song einstimmen kannst und deinen Part spielen kannst und dich von dem Song aber berühren lässt und Teil des Ganzen wirst. Also so eine eher ganzheitliche Spiritualität. Ein unheimlich starkes Video. Und wo ich sagen würde, also da kann ich 1:1 heute noch zustimmen. Finde ich sehr, sehr anschlussfähig. Großartige Sache. Und ja, das war, wie gesagt, in den 2009 habe ich das erste Mal gehört. Diese Numa-Videos. Und weil mich das so begeistert hat, habe ich dann auch angefangen, viel von Rob Bell zu lesen. Einige Bücher sind dann auch übersetzt worden. Das Buch Sex God ist dann sogar auch durch die Presse gegangen. Ich habe das auch gelesen, fand das auch gut, kann mich aber nicht erinnern, dass das einen nachhaltigen Eindruck auf mich gehabt hat. Ganz anders ist es mit einem anderen Buch, nämlich Velvet Elvis. Das ist auch in die deutsche Sprache übersetzt worden. Und hat in der zweiten Auflage, glaube ich, den furchtbaren Titel Jesus Unplugged. Also, meh. Aber Velvet Elvis gibt's auch als deutschen Titel, also in der ersten Auflage. Und ich muss sagen, das ist ein Buch, das hat mich extrem abgeholt und mir was, ja, meine damalige, ich würde sagen, tatsächlich auch sehr fundamentalistischen Ansichten, das hat mir unheimlich geholfen, diese Sichtweisen zu weiten. Und ich habe mir das Buch nochmal angeguckt und habe da ein paar Dinge nochmal reflektiert. Wie oder wieso hat dieses Buch so einen Einfluss auf mich gehabt? Und es ist tatsächlich so, dass dieses Buch zum einen sehr stark damit gearbeitet hat, dass Jesus Jude gewesen ist. Ist vielleicht ein No-Brainer, aber das hat mir damals extrem geholfen. Rob Bell erzählte das selber irgendwann mal in einem Interview, dass er gepredigt habe und dann jemand auf ihn zugekommen sei und meinte, pass auf, die Bibelauslegung, die du da gemacht hast, war völlig am Kern vorbei. Und Rob Bell dann sagte, okay, erklär mal. Ja, weil du hast überhaupt nicht verstanden, dass Jesus Jude war. Und das war wohl für Rob Bell selber ein Eye-Opener. Und der hat sich mit dieser Person dann mehrfach getroffen und diese Person hat ihm dann einen Zugang geschafft zu, ja, jüdischer Literatur und zu jüdischer Theologie. Und darüber hat er sehr, sehr viel gelernt und das hat in seinen Predigten und in seinen Büchern eine enorme Rolle. Ich muss ja auch mal direkt einen Kritikpunkt bringen. Ich glaube, das, was mich bei Rob Bell lange sehr gestört hat, ist, dass er eigentlich nie so richtig seine Quellen angibt. Also er haut da immer Sachen raus, aber wenn man das nachprüfen will oder vertiefen will, ja, dann kannst du lange suchen, weil der sagt dir eben nicht, lies das Buch oder der und der Theologe hat das gesagt, sondern das muss man selber eben rausfinden. Das war immer ein bisschen nervig. Aber bei Velvet Elvis war es tatsächlich so, dass Rob Bell da sehr stark drauf hingewirkt hat, den Glauben als, oder die biblischen Texte als jüdische Dokumente zu sehen, als Texte, die in einem jüdischen Kontext entstanden sind und die deswegen auch, ja, einen jüdischen Charakter atmen. Eine Sache, die mir damals zum Beispiel das erste Mal richtig aufgegangen ist, ist in dem Kapitel Joch. Ja, es gibt ja diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und leicht. Und bis dato kannte ich Joch eben nur als das wortwörtliche Joch, also als ein Gerät, was man Zugtieren, Ochsen oder Pferden anlegt, um eben einen Pflug oder um Kutschen zu ziehen. Und dass aber im jüdischen Kontext Joch eigentlich meint, eine Art und Weise, wie ein Rabbiner die Tora, die jüdische Bibel ausgelegt hat und welche Lebensregeln, welchen Lebensstil ein Rabbiner aus den jüdischen Schriften ableitet und aus der Diskussion darum, war für mich ein völlig neuer Gedanke und hat für mich eben den anschließenden Gedanken, den Rob Bell gemacht hat, sehr plausibel gemacht, nämlich, dass man nicht sagen kann, die Bibel sagt. Also im Prinzip der schlechthin fundamentalistische Move, der eben behauptet, einfach nur das zu tun, was in der Bibel steht. Rob Bell hat eben in Velvet Elvis, wie ich finde, extrem stark deutlich gemacht, dass die Bibel immer ausgelegt werden muss. Und sagt dann zum Beispiel, man kann nicht einfach tun, was die Bibel sagt, die Bibel muss ausgelegt werden. Und dann so Sachen wie, je beharrlicher Menschen behaupten, die Bibel lediglich beim Wort zu nehmen, desto skeptischer werde ich. Und er hat dann eben gezeigt, wie jüdische Rabbiner die Bibel eben, die jüdische Bibel diskutiert haben und wie sie da unterschiedliche Arten zu leben raus abgeleitet haben und dann eben gesagt haben, das ist das Joch, was man tragen kann. Also sprich, wenn man einem jüdischen Rabbiner nachfolgen würde, dann wäre eben diese Art, wie der entsprechende Rabbiner die Bibel versteht und die Art zu leben, die sich daraus ergibt, das ist dann das Joch. So, entsprechend, Jesus hatte auch ein Joch, ein leichtes Joch, gab also andere Rabbiner, die hatten durchaus krassere Ansprüche, aber Jesus als Rabbiner hatte ein leichtes Joch. Und das war wirklich stark. Also diese Idee, die Bibel muss ausgelegt werden. Und er geht dann ja eben weiter und sagt, dass diese Auseinandersetzung, wie die Bibeltexte im Leben anzuwenden sind, dass das eine Sache ist, die Gemeinschaftsangelegenheit ist. Also das ist nie ein individuelles, ich mache das jetzt so, weil ich das so richtig denke, sondern es ist immer in eine Gemeinschaft integriert. Ein anderer Punkt, der mir damals sehr, sehr geholfen hat, ist auch quasi das erste Kapitel in Velvet Elvis. Da spricht er von dem Sprung. Also er spricht davon, dass er und seine Kinder von den Großeltern ein Trampolin geschenkt bekommen haben und dass dieses Trampolin, dass das wohl irgendwie eine Feder zu wenig hatte und dass es aber kein Problem war. Das Trampolin, das kannst du ja machen. Wenn da eine Feder fehlt, das geht schon. Und er hat das so als so eine Art Metapher genommen. Er sagte dann, dieses Trampolin, das habe für ihn Gott plausibler gemacht. Und zwar stellt er das so gegenüber, eine Art zu glauben, die mit dem Trampolin vergleichbar ist, ist eben, du springst und hast Spaß am Springen, das ist der Sinn vom Trampolin. Und eben nicht, dass du die Federn vollständig hast. Wenn du die ein oder andere Feder nicht hast, ist kein Problem, das geht trotzdem, du kannst trotzdem springen. Und so sagt er eben, dass Glaube eben so sein sollte und nicht wie ein Kartenhaus, wo du, wenn du eine Karte rausziehst, alles zusammenbricht. So, also eine Art so einen Dogmatismus zu hinterfragen und zu hinterfragen, inwiefern eine vollständig richtige Theologie notwendig ist, um die Erfahrung zu haben. Natürlich brauchst du Federn bei einem Trampolin, aber das, worauf es ankommt, ist eben, dass du springen kannst und eben nicht in erster Linie, dass du alle Federn hast. Fand ich einen sehr hilfreichen Gedanken, hat mir sehr gut getan. Und wo ich glaube, das war ein Buch, Velvet Elvis, was mir geholfen hat, so zwei, drei ganz entscheidende Weichenstellungen zu nehmen, die mir den Weg aus dem Fundamentalismus geebnet haben. Also eben, die Bibel muss ausgelegt werden. Und es kommt im Glauben auf eine Erfahrung, auf eine spirituelle Erfahrung an und nicht bloß darauf, dass die Dogmatik absolut sattelfest ist. Das sind natürlich alles Ansätze, die dann später auch von vielen Menschen kritisiert worden sind, aber mir hat sehr geholfen. Und dann ging es tatsächlich weiter, dass ich ja dann schon erzählt habe, ich war in Düsseldorf damals in einer Gemeindegründung und diese Gemeindegründung Mosaik Düsseldorf war eine Tochtergemeinde von der Mosaic Church in Los Angeles. Der Pastor heißt Irvin McManus. Und das ist ganz spannend, weil Rob Bell und Irvin McManus, die kannten sich. Ist auch in dem, ich komme gleich noch auf das Buch Love Wins. In Love Wins, da findet man ganz hinten, findet man so Danksagung. Und die erste Danksagung ist A Thousand Thanks to Irvin McManus for a wise counsel in the Cubian restaurant in Los Angeles in the summer of 25. So, also, die haben sich gekannt und irgendwie muss es da ein Treffen gegeben haben, was irgendwie für Rob Bell wichtig gewesen ist. Und irgendwie war das so, ich weiß auch nicht, es hat immer so ein paar Gesprächskanäle gegeben. Wir hatten dann immer ein paar Freunde in Los Angeles, die dann auch irgendwie wieder mit dem Leitungskreis und mit irgendwie Irvin McManus irgendwie näher waren. Und dann hat man sich immer so ein paar Geschichten erzählt und hat immer so ein paar Sachen gehört, die ja sonst nicht in den Medien präsent waren. So, und unter anderem hat dann eine Person, mit der ich dann mal sprechen konnte, die hat dann auch erzählt darüber, was es denn mit diesem Acknowledgement, also mit dieser Danksagung auf sich hatte. Und es war wohl so, dass Irvin McManus in diesem Gespräch, wo Rob Bell dann meinte, hier, wie sieht's aus? Ich will da dieses Buch schreiben. Könntest du dir, was denkst du dazu? Und Irvin McManus dann gesagt hat, pass auf, wenn du dieses Buch Love Wins über die Hölle schreiben willst, warte mal, bis du 40 bist. Das soll wohl der Rat gewesen sein, für den sich Rob Bell dann später bedankte. Naja, kann ich jetzt auch nicht mit journalistischer Genauigkeit nachprüfen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es da immer so ein paar Gerüchte gegeben hat. Und eins der Gerüchte, das muss dann auch irgendwie 2010, 2009 oder so muss es gewesen sein. Eins der Gerüchte war nämlich dann, Rob Bell wird bald ein Buch schreiben über die Hölle. Und war definitiv eine Sache, die ja für mich sehr, sehr spannend war. Ich muss sagen, dass ich so in den Jahren 2007, 8, 9, 10, so in den späten Nullerjahren, dass sich mein Glaube da extrem stark verändert hat. Das ist alles sehr, sehr krass gewesen. Ich habe so viele Bücher da gelesen. Viele nennen das ja heute dann Dekonstruktion. Ich glaube, für mich war das nicht so sehr so eine Dekonstruktion, weil ich das nicht erlebt habe, als hier wird irgendwie mein Glaube auseinandergenommen oder sowas. Das ist ja häufig so der Duktus, wie man das heute beschreibt. Für mich war das mehr, ich habe ganz, ganz viel dazugelernt. Ganz viele neue Infos. Ich habe gelernt, die Bibel neu zu lesen. Und ich habe das alles aufgesogen wie sonst was. Waren vor allen Dingen dann so die Autoren auch, die mit dem Stichwort Emerging Church unterwegs waren. Aber damals kam dann eben so dieses Gerücht, Rob Bell wird ein Buch über die Hölle schreiben und es könnte ihr Lehren enthalten. Das war so das, was dann aus den USA rüberkam. Und ich muss sagen, es war für mich eben, das hat mich sehr, sehr getroffen. Ich hatte die Numa-Videos gesehen, ich habe 3 Bücher oder so von Rob Bell gelesen und Vorträge gehört, ich habe die MP3s gehört. Und mich hat das alles voll berührt und ich habe das so aufgesogen. Und dann zu hören, ach, der wird jetzt irgendwie, ja, es hat mich hart getroffen, es hat mich echt traurig gemacht. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich gedacht habe, boah, ich will das lesen. Und ich hatte dann immer irgendwie so eine Art rebellischen Geist, so eine Haltung, so nach dem Motto, ich werde das lesen und ich werde das überführen und werde für mich dann ganz klar haben, wo Rob Bell dann falsch liegt. Und dann war die Sache, dass Urlaub war und damals dann ein Besuch bei einem Bekannten in Dänemark anstand. Und das wäre auch nochmal eine Geschichte für sich, aber wir waren dann da ein Wochenende und dieses Buch, von dem ich gehört hatte, dass Rob Bell rausbringen sollte, es lag offenbar im Bücherregal von dem Tobi, den wir da besucht haben. Und das war krass. Das war krass, weil dieses Buch, und ich habe dann irgendwie dann auch an dem Wochenende noch Gelegenheit gefunden, dass irgendwie zwischendurch habe ich den Tobi gefragt, ist es okay, wenn ich das lese? Und so Rob Bell Bücher, die kriegt man ja in ein paar Stunden durch. Und dann habe ich dann immer so ein bisschen morgens früh, wenn irgendwie die Leute noch alle gepennt haben, habe ich das Buch dann durchgesuchtet. Und es stellte sich heraus, es war aber gar nicht das Buch von Rob Bell. Es war gar nicht das Buch über die Hölle, sondern es war ein anderes Buch. Es war nämlich das Buch Jesus will die Christen retten. So heißt es auf Deutsch, im Englischen Jesus wants to save the Christians. Und ich bin mit diesem Buch gestartet, so nach dem Motto, boah, ich will's sehr kritisch lesen und so weiter. Und muss sagen, dass mich dieses Buch aber absolut auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und in gewisser Hinsicht auch wieder extrem geprägt hat. Dieses Buch ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig besprochen worden. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Für mich hat das aber einen bleibenden Effekt gehabt. Und zwar warum? Das, was Rob Bell da gemacht hat, ist, dass er die Exodus-Geschichte aus der jüdischen Bibel erzählt hat. Und zwar in einer Art und Weise, die für mich neu war. Für mich war Glaube damals ja immer sehr stark einfach, du musst erkennen, dass du Sünder bist und dann kriegst du Vergebung und neues Leben und am Ende kommst du in den Himmel. Aber so bestimmte Dynamiken, die auch mit dem Leben im Hier und Jetzt etwas zu tun haben, sind für mich damals gar nicht bewusst gewesen. Also für mich wäre Exodus damals einfach ein Bild gewesen dafür, dass Gott Menschen in den Himmel bringen will. Aber dass das eine irdische, mit diesem Leben verknüpfte Botschaft hat, das war für mich eben völlig unklar. Und Rob Bell hat das aber einfach so, ich sag mal, für Dummies gemacht. Und es hat bei mir echt eingeschlagen. Ich lese euch mal einen Teil vor. Da ging es darum, dass das Kapitel heißt, der Schrei der Unterdrückten. Und es geht also darum, um die Sklaverei in Ägypten. Und er schreibt dann, stellen wir uns ein Sklavenmädchen in Ägypten vor, das seinen Vater fragt, warum er einen Verband am Arm trägt. Er erzählte ihr, dass er tagsüber von seinem Aufseher geschlagen wurde. Sie fragt ihn nach dem Grund dafür. Er erklärt ihr, dass die Quoten vor kurzem geändert wurden und er nun die gleiche Menge Ziegel herstellen muss wie bisher, sich aber auch noch selbst um das nötige Stroh kümmern muss. Er berichtet ihr, dass er mit der Ziegelherstellung im Rückstand ist und deshalb geschlagen wurde. Dann erklärte er, dass sein Aufseher von dessen Vorgesetzten geschlagen wird, wenn die Quote nicht erreicht wird. Und wenn dieser seine Quote nicht erfüllt, wird er vom Oberaufseher geschlagen und so weiter in der Befehlskette bis hinauf zum Pharao. Der Vater versucht, seiner Tochter zu erklären, dass die Schläge zwar von einem bestimmten Mann, seinem Aufseher, kamen, aber dass er auch nur Teil eines größeren Systems ist, eines komplexen Netzes aus Macht und Gewalt und Industrie und Technologie, das die Menschen ausbeutet, damit es sich ausweiten und Gewinn machen kann. Der Verband auf dem Arm des Vaters rührt von einer Wunde her, die ihm ein Mann zugefügt hat, sie stammt aber auch von dem ganzen System der Ungerechtigkeit. Und das ist für mich der Punkt, als ich das gelesen habe und auch die Kapitel danach dann, das ist für mich, glaube ich, ein Start gewesen, wo ich diese letztendlich wahrscheinlich progressive oder linke Haltung mit Christentum verbinden konnte. Also diese Idee, es gibt Unterdrücker und es gibt Unterdrückte. Auch wenn ich heute sagen würde, das Schema ist zu einfach und gerade jetzt auch im Palästinenserkonflikt merkt man oder würde ich argumentieren, dass diese Sicht nicht das ganze Bild darstellt, sondern dass es komplexer ist. Aber das war für mich das erste Mal, dass ich in der Bibel gesehen habe, es gibt sowas wie eine Befreiungsbewegung, die ganz, ganz eng mit dem Narrativ der Bibel verwickelt ist. Ja, das war tatsächlich eine Zeit, wo ich den Begriff Befreiungstheologie noch nicht kennengelernt habe. Aber das kam dann recht bald danach und hat mich dann auch stark geprägt. Ich habe dann David Bosch gelesen und so weiter. Das war dann ja auch alles in diesem Emerging Church Dunstkreis Thema. Aber das hat mich extrem gepackt, einfach auch deswegen, weil Rob Bell ja nicht mit irgendwelchen politischen Theorien angekommen ist, sondern weil er das einfach für alle verständlich von der Bibel hergeleitet hat. Und ja, das hat bei mir tatsächlich extrem viel ausgelöst, weil es mich und meinen Glauben vor allen Dingen ins Hier und Jetzt geholt hat und mir diese Idee deutlich gemacht hat, das Christentum, das Christsein mit dieser Welt etwas zu tun hat. Das ist die Idee, ja. Jesus wants to save Christians. Jesus will die Christen retten, meint eben, Christen retten letztendlich von dieser Idee, dass es nur darum geht, Weltflucht zu betreiben, sondern es geht darum, als Christ diese neue Schöpfung, das Reich Gottes, was im Hier und Jetzt schon anbricht, mitzugestalten und Teil von Gottes neuer Schöpfung zu werden, von Gottes Schöpfungsaktivität. Heute würden wir das ja in der Transformationstheologie dann Missio Dei nennen. Und ja, nach wie vor finde ich ein ganz starkes Buch von Rob Bell, was mich damals, wie gesagt, auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und ich weiß noch, als ich das Buch fertig gelesen hatte, war dann für mich so dieser Gedanke ganz stark im Vordergrund, boah krass, ich bin an das Buch rangegangen, so nach dem Motto, ich will dieses Buch zerlegen und ich werde definitiv das besser wissen als Rob Bell. Und danach habe ich gedacht, meine Fresse, es gibt einfach extrem viele Sachen, die ich noch nie gehört habe, Dinge über die Bibel, die mir völlig neu sind und ich habe einfach noch sau viel zu lernen. Und Rob Bell ist einer, der es offensichtlich schafft, das in einer Sprache, in einer Art und Weise zu machen, die ich zugänglich finde und auch recht unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe dann in den nächsten Jahren, habe ich tatsächlich noch verschiedene andere Sachen gelesen, unter anderem von Brian McLaren, da habe ich hier im Podcast auch schon mal ein bisschen was zugemacht, aber ich vermute, dass ich da auch nochmal eine ganze Folge zu machen werde. Und es ist tatsächlich so, dass Brian McLaren meine Sicht auf die Hölle nochmal ganz, ganz anders geprägt hat. So dass als 2011 dann das Buch Love Wins von Rob Bell erschienen ist, in dem es dann wirklich um die Hölle ging. Also das Gerücht aus den Staaten stimmte schon, aber eben kam später. Aber zu dem Zeitpunkt, als das Buch gekommen war, war ich innerlich schon an einem ganz anderen Punkt, muss ich sagen. Und habe da für mich dann eben auch das Buch sehr viel entspannter lesen können. Also war da nicht in so einer Anti-Haltung, sondern habe das gerne gelesen und es war für mich dann auch nochmal sehr ermutigend, in diese Richtung weiterzugehen, tatsächlich. So, aber Love Wins ist von Rob Bell tatsächlich ist eine Zäsur gewesen, muss man einfach sagen. Also dieses Buch ist im Jahr 2011 rausgekommen. Es war sehr, sehr spannend, weil Rob Bell 2011 dann auch zu dem Jugendkongress von Willow Creek eingeladen war. Und der hat ausgerechnet in Düsseldorf stattgefunden. Und nicht irgendwo in Düsseldorf, sondern er hat quasi auf dem Gelände der freien christlichen Schulen, also auf dem Gymnasialgelände da stattgefunden, beziehungsweise in der Sporthalle des freien christlichen Gymnasiums. Und als Mitarbeitende der Freien Christlichen Schule hatten wir sogar dann Freitickets bekommen. Also ich habe mir das komplette Programm da gegeben und Rob Bell dann da auch live gesehen. Und ich weiß, also mich hat das nachhaltig auch verstört. Dieses Buch von Rob Bell, was ja sehr starke Anfragen an die Hölle formuliert und im Nachgang extrem kritisiert worden ist. Und dann war Rob Bell aber trotzdem jetzt eingeladen. Ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen von Willow Creek dann irgendwie so nach dem Motto, jetzt haben wir die Verträge schon gemacht und jetzt können wir den nicht mehr ausladen oder so, ob das so ein Ding war. Oder ob man die ganze Sache unterschätzt hat oder ob man in Deutschland damals gesagt hat, ach komm, wir sehen das hier nicht so eng, soll er mal kommen, soll er mal erzählen. Ich kann es mir alles nicht vorstellen, aber ich weiß noch, wie dann dieser riesen Shitstorm dann losgebrochen ist und ich dann in Düsseldorf dann in diese Vorhalle reinkomme und überall sehe ich dann da die deutsche Übersetzung von Love Wins und merke, das passt auch irgendwie nicht zusammen. Also wieso liegt dieses Buch hier und Rob Bell predigt hier irgendwie zig Veranstaltungen und gleichzeitig gibt es diesen riesen Shitstorm. Das war irgendwie sehr, 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 sehr crazy. Aber es war toll. Ich habe es sehr genossen. Also es war ein super Moment. Ganz, ganz viele coole Sachen irgendwie, die da auch am Rande passiert sind. Aber ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie Rob Bell dann eingestiegen ist. Und er ist aber so eine Rampensau. Stand auf der Bühne und hat dann gesagt, wurde dann ja immer 1:1 dann übersetzt, aber er hat dann eben gestartet mit Hallo und ich bin den weiten, weiten Weg aus Los Angeles hier nach Düsseldorf gekommen. Und als er das dann sagte, sprang er dann von der Bühne und lief dann durchs Publikum und sagt dann, nur um diesen Satz zu sagen, Hallo Düsseldorf. Und es war irgendwie witzig. Die ganze Halle ist ausgerastet. War cool. Und er hat da bei diesem Kongress hat er Teile von seinem Programm Prophets, Poets and Preachers gemacht. Ich glaube, es ist so rum. Findet man auch noch bei YouTube. Großartiges Programm. Und auch das waren Inhalte, die mir unfassbar geholfen haben. Also sei es jetzt, dass es darum ging, es ist so entscheidend, wie man diese Story des Christentums erzählt. Ja, er hat dann das so deutlich gemacht, es gibt die Art und Weise, mit der Sünde anzufangen. Ja, den Menschen schlecht zu reden und dann zu sagen, ja, du musst erlöst werden. Und sein Appell war aber, lest die Geschichte der Bibel eben schöpfungstheologisch, also fang mit der Schöpfung an. Damit alles ist gut geschaffen. Das macht einen riesen Unterschied, ob du da startest. So, viele Dinge, die ich richtig gut fand. Aber am Ende glaube ich, dass das, was dieses Buch Love Wins, was das ausgelöst hat, ich glaube, das kann man fast gar nicht zu gering schätzen. Ich glaube, ich würde die These aufstellen, Love Wins hat wahrscheinlich diese postevangelikale Bewegung losgetreten letztendlich. Ich glaube, dass man sagen kann, vor Love Wins hat es die Emerging Church gegeben und zwar war da zwar schon sehr viel Gerangel, war sehr viel Kontroverse und man hat da Irrlehre gewittert und hat dann das Ganze auch kritisiert. Aber ich glaube, dass man eine Zäsur findet bei Love Wins, als Rob Bell 2011 dieses Buch rausgebracht hat, ist, glaube ich, ein Cut gewesen, weil da dann klar war, hier müssen wir eine rote Linie ziehen, das ist nicht mehr evangelikal, Rob Bell ist draußen. Es hat damals von John Piper, hat es einen Twitter-Tweet gegeben, der sagte, Farewell Rob Bell. Und es gab Kommentatoren, die das so gedeutet haben, die gesagt haben, das ist kein Tweet, der an Rob Bell gerichtet war, sondern der ist an die Evangelikalen gerichtet gewesen. So nach dem Motto, hier ist die Grenze, wenn ihr diese Art zu glauben mittragt, seid ihr ebenfalls raus. Und ja, ich muss sagen, mich hat das betroffen gemacht, weil ich diese Diskussion auch in Düsseldorf damals geführt habe. Also 2009, 2010 habe ich mich viel mit der Frage auseinandergesetzt. Hölle, was ist das? wie gesagt, ich werde da nochmal genauer was zu machen, aber diese ganzen Diskussionen hatten wir dann auch in der Gemeinde. Ich erinnere mich noch, dass ich mit Adomir da mal eine 2-3 Stunden Autofahrt hatte, wo wir das dann extrem im Detail auch durchdiskutiert haben und da dann auch für uns versucht haben, einen Weg zu finden, wie wir da als Gemeinde mit umgehen werden zukünftig. Und ich weiß, das war schwierig, das waren harte Kämpfe, weil diese Lehre der Hölle so extrem stark im evangelikalen Glauben, wie ich das kennengelernt habe, verankert war, dass es eigentlich gar nicht vorstellbar war, das zu hinterfragen und da zu anderen Ideen zu kommen. Mir war natürlich damals auch nicht bewusst, dass es in anderen liberalen Traditionen des Christentums, dass das schon lange durchdiskutiert war. Ich habe in der Zeit dann verschiedene Bücher, wie gesagt, zu dem Thema gelesen. Und das, was für mich zum Beispiel erstaunlich war, war, dass aus der katholischen Theologie gab es ein ganz kleines Büchlein, wo ich aber heute denke, theologisch wahrscheinlich eins der besten Bücher zu dem Thema, ist Urs von Balthasar, Kleine Lehre der Allversöhnung. Großartiges Buch. Ich denke, das würde ich jedem, also eine ganz große Leseempfehlung dafür. Aber dass man das im Evangelikalen wahrgenommen hätte, wäre mir nicht bewusst. Also es gab zwar immer wohl auch vereinzelt Evangelikale, die da bestimmt, ja, ich sag mal, Randerscheinungen waren oder die bestimmte Positionen vertreten hatten, die zwar nie so richtig zum Mainstream gehörten, aber trotzdem auch, ja, wo ich sagen würde, das hat's gegeben. Also zum Beispiel wäre einer der bekanntesten evangelikalen Theologen ist John Stott. Und John Stott wäre jetzt auch einer, der sagen würde oder der zumindest am Ende seines Lebens gesagt hat oder am Ende seines öffentlichen Wirkens dann gesagt hat, die Hölle ist kein Ort, wo Menschen lebenslang ewig gequält werden, sondern die Hölle ist eine Metapher dafür, dass Menschen im Gericht Gottes völlig zerstört werden und aufhören zu existieren. Also diese Annihilationstheologie. Aber für mich war das bis Ende der 2000er Jahre völlig neu, dass man in diese Richtung auch denken konnte. Und erst diese Autoren der Emerging Church und vor allen Dingen auch eben das Buch von Love, das Buch von Rob Bell, waren für mich da also Pflöcke, die eingeschlagen worden sind, wo ich für mich auch sagen konnte, ich muss an diese Hölle nicht glauben. Und ich glaubte auch einfach nicht mehr dran, weil für mich diese grundsätzliche Idee, dass es einen Gott gibt, der Menschen schaden möchte und das in alle Ewigkeit, dass das für mich einfach nicht zusammenpasst mit der Liebe Gottes. Und dieses Buch Love Wins hat da aber Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es anders sehen kann. Auch da wieder, Rob Bell hat das richtig fein gemacht, das aus der Bibel herleitet, also da immer auch für Evangelikale wie mich damals eine Brücke gebaut hat, über die man gehen konnte. Beispielsweise ist ein sehr ausführliches Kapitel da über dieses Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium, der Reiche und Lazarus, ja, wo Lazarus dann als armer Mensch vor den Toren des Reichen dahin vegetiert und der Reiche und Lazarus sterben und dann ist der Reiche ist in der Hölle und leidet Qualen, während Lazarus im Schoß Abrahams ist. Und Rob Bell schafft es auch da wieder, das in einer Art und Weise auszulegen, die, wie heute weiß, befreiungstheologisch ist. Also das ist in der befreiungstheologischen Literatur ist es auch so vorhanden. Aber den Move, den er macht, ist, dass er sagt, das Entscheidende ist dieser unüberbrückbare Graben im Jenseits einerseits und das Tor im Diesseits. Er sagt, das sind die beiden Konstanten und das ist das, worum sich diese Geschichte dreht. Also sprich, diese Barriere, dass der arme Mann nicht in die Welt der Reichen konnte, spiegelt sich eben wieder, nur dann eben mit vertauschten Rollen im Jenseits, wo eben auch dieser Graben nicht zwischen dem Himmel und der Hölle überwunden werden kann. Und die Pointe dieser Geschichte ist eben, dass es darauf hinauslaufen soll, dass dieser Graben, dass diese Barriere im Diesseits überwunden gehört. So, das fand ich großartig. Also zu sagen, ey, es geht gar nicht darum, wo du deine Ewigkeit in erster Linie verbringst, sondern es geht darum, dass es im Hier und Jetzt Menschen gibt, die benachteiligt sind, die in Armut leben. Und darum geht es. Kann man sich ja dann selber mal nochmal diesen Bibeltext vornehmen und dann mal gucken, ob dieser Ansatz da trägt. Es hat noch eine andere Stelle gegeben, die ich in dieser Art und Weise stark fand. Und zwar in dem Kapitel Hölle bei Love Wins, da spricht Rob Bell darüber, dass er im Dezember 2002 nach Ruanda geflogen ist und dann da aus dem Flughafen rausgegangen ist zum Hotel und dann auf den ersten paar Metern irgendwie ein Kind gesehen hat ohne Hand, dann ein paar Meter weiter ein Kind, was ein Arm, dem ein Arm fehlte, ein Kind in einem Rollstuhl ohne Arme und Beine. Und dann wäre da eben der Reiseführer mit einer Erklärung dann zu ihm gekommen, hätte gesagt, das rührt alles von dem Völkermord her in den 90ern, weil man da den Feind dadurch über Jahre hinweg demütigen wollte, indem man eben den Kindern Gliedmaßen abgetrennt hat, um sozusagen, du wirst dich auch in Jahren noch daran erinnern, was wir dir angetan haben. Und Robert hat dann einen Satz gebracht, ich lese das einmal vor. Do I believe in a literal hell? Of course. Those aren't metaphorical missing arms and legs. Also, glaube ich an eine wortwörtliche Hölle? Natürlich. Das sind ja keine metaphorischen fehlenden Arme und Beine. Finde ich einen unfassbar starken Move, ja, den ich heute noch extrem wichtig finde und extrem hilfreich finde, eben zu sagen, ja, die Hölle im Diesseits, die Hölle im Hier und Jetzt, das ist es, worum es geht. Robert hat dann kurze Zeit nach Veröffentlichung dann auch seinen Job an den Nagel gehängt, also ist von Michigan, von der Marcel Church, die er damals gegründet hat, der war ja Megachurch-Pastor, ist dann nach Los Angeles gezogen und hat dann angefangen, so verschiedene Projekte zu machen. Also er hat weiter auch Bücher geschrieben, hat dann aber auch einen Podcast gestartet, den Robcast. Auch wirklich spannend, wirklich gut. Und darüber hinaus hat er aber auch mehr so als öffentlicher Theologe gearbeitet, so würde ich es vielleicht nennen. Hat also Vorträge gehalten und eben auch, wie ich gerade schon angedeutet habe, so Gigs gemacht, die eher an Stand-up-Comedy erinnern, also an diese riesigen Shows, wo er dann keinen richtigen Vortrag gehalten hat, sondern das eben verwoben hat mit Geschichten und mit so einer Art Performance. Also beispielsweise hat es da eine Show gegeben, das war mit einer der ersten, die er in diesem Style gemacht hat. Das war die Show The Gods Aren't Angry. Und das war eine Show, Theater, Ambiente, große Bühne und in der Mitte der Bühne stand ein Altar, wie man sich den eben aus dem antiken Judentum vorstellen könnte. Also völlig abgefahren. Einfach nur eine große Bühne mit einem Altar. Und er hat da knapp 2 Stunden, hat er dann im Prinzip so eine Art Durchlauf durch die Religionsgeschichte gemacht. Also fängt an mit der Frage, warum haben Menschen in der Steinzeit im Grunde, die in Höhlen gelebt haben, sich Gedanken gemacht, wie man Gott auf die eigene Seite ziehen kann. So, damit hat er angefangen und hat dann entwickelt, wie dieses Opfersystem entstanden ist. Also ein System, um die Götter gnädig und milde zu stimmen, so dass man eben eine Ernte hat und so weiter. Und hat dann angefangen, das auszubuchstabieren, wie das in der jüdischen Religion war, wie sich das weiterentwickelt hat und ist dann später irgendwann zu Jesus gekommen und hat dann deutlich gemacht, Jesus wird im Hebräerbrief als das Ende der Opfer dargestellt als das letzte Opfer, so dass dieser Mechanismus des Opferns dann überwunden wird. Ja, die Götter sind nicht zornig, die müssen nicht appeased werden. Aber, und dann gleichzeitig auch die Idee, ja, aber trotzdem scheinen wir das irgendwie verinnerlicht zu haben, so dass wir diejenigen sind, die immer noch irgendetwas opfern wollen und sei es die eigene Psyche, um irgendwelchen, ja, vielleicht macht man es noch nicht mal an den Ansprüchen Gottes fest, aber irgendwelchen Ansprüchen oder irgendwelchen Vorstellungen, die ja über uns wabern, die auf uns einwirken, diesen Ansprüchen will man vielleicht gerecht werden und opfert dafür alles Mögliche. Und dann erzählt er eben die Geschichte, wie er selber auch als Megachurch-Pastor, er war von der Mars Hill Church, die irgendwie in besten Zeiten knapp 10.000 Besucher oder Mitglieder hatten, also eine Riesengemeinde, die es da zu managen galt, das hat ihn ja an den Rand eines Burnouts gebracht, weil das einfach so krass war. Und dann erzählt er dann auch, wie er dann irgendwann in einem Restaurant saß und da völlig am Ende war und ein Freund ihm dann mantramäßig immer wieder sagte, du musst so nicht leben, du musst so nicht leben, du musst so nicht leben. Also eine Art Theologie zu betreiben, die, wie ich finde, dann wieder so eine sehr spannende theologische Sichtweise. Ja, das, wie ich dann später rausgefunden habe, hat er da ja dann sehr stark auch sich an die Mimetic Theory von René Girard angelehnt. Natürlich wieder ohne das zu benennen und meine Güte, war das eine Arbeit rauszufinden, woher kommen diese Gedanken eigentlich? Aber gut, da kommt's her. Und das aber zu verbinden mit dem Hier und Jetzt, das hat er unfassbar gut gemacht, hat mir extrem gut gefallen. Später hat er dann andere von diesen Vorträgen gemacht, die nannten sich Everything is Spiritual. Vor allem den zweiten Teil, der kam dann später noch. Großartig auch eine große Tafel, die so eine Art Dreieck, wo er dann quasi die Menschheitsgeschichte dann aufgerollt hat und da viele Gedanken auch aus der Prozesstheologie eingebracht hat. Auch ganz große Sache, die mich sehr geprägt hat, die ich toll fand. Einfach deswegen, weil viele Ansätze, die ich dann theologisch kennenlernen konnte, von Rob Bell in einer Art und Weise zur Sprache gebracht worden sind, einfach richtig, richtig, richtig nice. Einfach auch zu sehen, ja, es muss eben nicht bei diesen Vokabeln der theologischen Welt bleiben, sondern man kann das in einer Sprache ausdrücken, die eben inspirierend ist, aber gleichzeitig auch breit verständlich. So, ich möchte noch eine letzte Sache erwähnen, die mich stark beeindruckt hat. Oder vielleicht noch zwei. Das muss 2011 auch gewesen sein. Da war Rob Bell eingeladen auf dem Greenbelt Festival in England. Und da hat er auch Vorträge gehalten und unter anderem ist aber dann ein Interview von ihm auch veröffentlicht worden. Das habe ich damals gehört. Und es war ein Interview, wo er gefragt wurde, was er denn zu dieser ganzen Homosexualitätsgeschichte meinte. Und da hat er im Prinzip dann öffentlich schon gesagt, dass er da eine progressive Sichtweise hat. Die würde er aber in seiner Heimatgemeinde, in der Mars Hill Church, würde er die nicht so vertreten. Einfach deswegen, weil, ja, schwierig halt. Das ist da nicht vermittelbar. Und gleichen Zeitraum ist es bei mir in Düsseldorf tatsächlich auch Thema gewesen in der Gemeinde. Da haben wir angefangen, darüber zu diskutieren. Was glauben wir eigentlich? Wie ist das mit queeren Menschen? Ist das im Sinne des Christentums? Können wir das vertreten? Können wir das christlich irgendwie mittragen oder nicht? Und es ist tatsächlich so gewesen, dass da dieser Satz, also das hat bei mir viel ausgelöst. Einerseits habe ich gemerkt, boah, Mist, der kann das nicht öffentlich sagen. Und auf der anderen Seite war das eben auch so, boah, cool, der ist ein Verbündeter, der sieht es auch so. Und dann hat's aber auch ganz kurze Zeit vorher oder im gleichen Zeitraum, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, haben wieder diese Gesprächskanäle in die USA haben gefruchtet. Und zwar haben wir dann irgendwie den Tipp bekommen, und zwar haben wir so MP3s bekommen von Leiterschaftstrainings, die Rob Bell gemacht hat. Das war spannend. Damals ging es um die Frauenordination. Also es ging gar nicht um die queere Frage. Es ging darum, ob Frauen leiten und predigen dürfen oder nicht. Und die waren auch nicht aus dem Jahr 2011. Die müssen Anfang oder Ende der 90er müssen die gewesen sein. Rebel hat 1999 Mars Hill gegründet. Also entweder, ja, wahrscheinlich in den frühen 2000er muss das gewesen sein. Und zwar hat er da Leiterschaftstrainings gemacht, in denen er den Ansatz von William Webb erklärt hat. Ich habe dazu mit Paul Bruderer eine Podcast-Folge gemacht. William Webb hat die Trajectory Hermeneutics hat der, ich würde sagen, ausformuliert. Er hat sich das ja vielleicht nicht erfunden, aber er hat das auch. William Webb war ein Theologe, der im Prinzip da eine progressive Bibelhermeneutik für evangelikale Zusammenhänge, so würde ich sagen, ausformuliert hat. Könnt ihr euch mal anhören. So, aber das fiel so in die gleiche Zeit, dass wir eben da diese theologischen Ansätze von Rob Bell gehört haben und zeitgleich ich dann eben gehört habe, wie er selber dann ja beim Greenbelt Festival dann gesagt hat, ey, ich sehe das auch so, kann es aber nicht öffentlich im Moment sagen, weil das würde die Gemeinde überfordern. Und diese Ansätze von William Webb, diese Trajectory Movement Hermeneutics, die sind für mich damals das Handwerkzeug gewesen, um zu sagen, ja, ich kann mit gutem Gewissen, kann ich Christen sein, kann ich Christentum und volle Inklusion, volle Teilhabe von queeren Menschen kann ich zusammendenken, zusammenbringen und musste sogar so zusammendenken. Ja, und das war tatsächlich auch damals, da hat Rob Bell für mich eine riesen Rolle gespielt, weil er mir einen Zugang geschaffen hat zu dieser Art von Bibelexegese. Über eben, also ich hätte ohne Rob Bell hätte ich dann den William Webb wahrscheinlich nicht kennengelernt und das wiederum hat mir aber geholfen, da einen Zugang zuzufinden zu dieser theologischen Frage. Es hat dann irgendwie nochmal ein Jahr gedauert, dann hat Rob Bell auch einen Vortrag oder Vortrag vielleicht nicht, eher so eine Show in einem Club in Los Angeles gehabt, wo er dann nochmal gefragt wurde, was siehst du jetzt, wie siehst du das jetzt mit den queeren Christen? Und er dann sinngemäß gesagt hat, das sind Brüder und Schwestern, die sind heilig und es gibt größere Probleme in der Welt, wir sollten uns darum kümmern. So ein ganz kurzes Statement, wo dann aber klar war, wo er stand. Und das Statement, ich glaube, das war die Lago-Show, wo er das gesagt hat, das war für mich unfassbar ermutigend zu sehen, ey, da ist einer, von dem du so viel gelernt hast und er sagt jetzt auch öffentlich, der geht diesen Weg. Hat ihn, glaube ich, auch viele Nerven gekostet, weil er echt einen Shitstorm dann einstecken musste. Aber genau. Ich will noch eine letzte Sache erzählen. Eine Sache, die mich stark geprägt hat, war ein, ich würde es mal Spoken Word Projekt von Michael Gangor. Das nannte sich, glaube ich, Garden. Gibt's auch noch bei Spotify. Michael Gangor hatte damals ein, ja, wie soll man es nennen? So eine Art, ich glaube, die Idee war, so ein Künstlerkollektiv zu schaffen oder zumindestens mit vielen Theologen oder Künstlern, öffentlichen Theologen, so ein, ja, verschiedene Projekte zu starten. Eins davon war eben dann dieses Projekt Garden. Da haben unter anderem dann auch Rachel Held Evans mitgemacht. Guck mal hier, The Liturgist, wenn man das bei Spotify eingibt, dann findet man es noch. Garden ist von 2014. Und unter anderem hat dann Rob Bell da ein Spoken Word Teil, das ist dann auch wieder mit irgendwie so elektronischer Musik unterlegt. Und das heißt Sunday. Und da spricht über die Auferstehung. Ich glaube, das ist für so manche ja dann auch so der theologische heilige Gral. Da entscheidet sich dann wahrscheinlich so ziemlich alles dran. Wie stehst du eigentlich zur Auferstehung? Und in diesem Spoken Word, das sind 5-6 Minuten, spricht Rob Bell darüber, dass es Menschen gibt, die in 45 Minuten Predigt versuchen, dir zu erklären, dass historisch gesehen die Auferstehung auf jeden Fall stattgefunden hat. Und er dann sagt, da wäre ich skeptisch. Und stattdessen macht er diesen Move, dass er sagt, Auferstehung ist nichts, was du historisch beweisen kannst oder sowas, sondern Auferstehung ist eine Kraft, die im Hier und Jetzt Dinge verändert. Und die Einladung ist nicht, dich überzeugen zu lassen, dass es damals passiert ist, sondern einzusteigen in das Hier und Jetzt, da wo diese Auferstehungskraft Wirklichkeit wird, wo sie sich entfaltet und Dinge bewegt. Und das, auch das, dieser Move, der hat mich extrem aufatmen lassen. Ich habe meine Masterarbeit damals über die Auferstehung geschrieben, habe verglichen ein historisches Verständnis von Auferstehung, so wie das die Geschichtswissenschaft macht. Also was kann die Geschichtswissenschaft über Auferstehung sagen? Das ging recht schnell, nämlich nichts. Und was sagt im Vergleich dazu die evangelikale Forschung? Das war in meinem ersten Staatsexamen 2009, war das so die, Quatsch, 2007, war das die Aufgabe, die ich mir da gestellt habe. Und wo ich gemerkt habe im Nachhinein, ja, das funktioniert halt nicht. Also du kannst auch verstehen und kannst du historisch nicht beweisen. Funktioniert nicht. Und dann aber diesen Move zu machen, ey, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass Auferstehungskraft im Hier und Jetzt aktiv ist und wie sich das auswirkt und dass man da einsteigen kann und mitmachen kann, extrem gut. Also The Liturgist's Garden hab ich sehr gefeiert. So, genau, das einfach mal so als ein paar Gedanken rausgekommen. Was hat die Theologie von Rob Bell mit mir gemacht? Super individueller Blick auf jeden Fall. Wenn ihr mögt, schreibt gerne mal, was ihr dazu denkt. Interessiert mich tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, viele von euch werden das ja auch mitbekommen haben, Rob Bell. Und ich glaube, das wäre so eine prägende Persönlichkeit für viele von uns. Würde mich freuen, da was zu hören von euch. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie überhaupt diese Folge ankommt. Ich muss ja sagen, dass ich ja am liebsten eigentlich Folgen mache, wo ich mit anderen rede, weil es immer ganz komisch ist, alleine dann vor dem Mikro zu sitzen und da irgendwie ins Nichts zu reden. Und dann am Ende, ja, sich zu fragen, hört sich das irgendjemand an? Will das irgendwer wissen? Keine Ahnung. Ich habe letztens bei Spotify bei einer anderen Folge, wo ich dann selber auch was gemacht habe über Greta Wasper, hat jemand dann drunter gegeben, hey, ist wieder eine super Folge, so eine typische Jason-Folge. Und das hat mich extrem ermutigt. Da habe ich gesagt, okay, komm, dann vielleicht gibt's doch Menschen, die das spannend finden. Vielen Dank dafür und ja, ich wünsche euch einen guten Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dahin.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.